SWR 2 Archivradio.
Der Élysée-Vertrag. 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft. Juni 2000. Der französische Premierminister Jacques Chirac spricht vor dem Deutschen Bundestag. Er wird begrüßt von Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Länge 48 Minuten.
Sehr geehrter Herr Staatspräsident, sehr geehrte Frau Chirac, Herr Bundespräsident, liebe Frau Rau, Herr Bundeskanzler, sehr geehrte französische Gäste, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der französischen Nationalversammlung und des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren. Im Namen aller Mitglieder des Deutschen Bundestages begrüße ich Sie, Herr Staatspräsident Chirac, heute hier im Reichstagsgebäude sehr, sehr herzlich. Es ist für den Deutschen Bundestag eine besondere Ehre, dass Sie heute zu uns sprechen werden und damit zum zweiten Mal nach Staatspräsident Mitterrand im Jahre 1983 ein französischer Staatspräsident das Wort an die Abgeordneten des deutschen Parlaments richtet. Wir wissen gemeinsam um die tragischen Seiten der Geschichte unserer beiden Völker, die lange andauernde Rivalität und Feindschaft, die im 19. und noch im 20. Jahrhundert kriegerisch ausgetragen wurde. Wir Deutschen wissen dabei um unsere Schuld. Die Geschichte des deutsch-französischen Verhältnisses hat sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Guten gewendet. Vor diesem Hintergrund ist es wahrlich nicht selbstverständlich, dass wir jetzt im Jahre 2000 fünf Jahrzehnte eines stabilen, freundschaftlichen Verhältnisses hinter uns haben. Und ich spreche für alle hier im Saal, wenn ich mir wünsche, dass unsere Freundschaft und enge Partnerschaft dauerhaft sein mögen. Diesen vom ganzen Deutschen Bundestag getragenen Wunsch wollten wir zum Ausdruck bringen, als wir Sie, Herr Präsident, zu dieser Rede eingeladen haben. Sie werden das zu schätzen wissen, denn dieses Hohe Haus macht nur äußerst selten von der Möglichkeit Gebrauch, ein ausländisches Staatsoberhaupt im Plenum anzuhören. Dass Sie das erste Staatsoberhaupt sind, das im Reichstag der wiedergewonnenen Heimstatt des deutschen Parlaments sprechen wird, diese Tatsache will mir aus doppeltem Grunde angemessen erscheinen. Sie, Herr Präsident, haben sich für die deutsche Vereinigung entschieden und wie selbstverständlich eingesetzt. Dafür unseren herzlichen Dank. Für uns gewinnt Ihre heutige Rede, Herr Präsident, Ihre Bedeutung aber auch aus einem unbestreitbaren, jedoch zugleich gewichtigen Umstand. Deutschland und Frankreich sind gemeinsam der Motor der europäischen Einigung. Dieses Bild ist in unserer Öffentlichkeit bei Deutschen wie Franzosen fest verankert und das ist ein zutreffendes Bild. Gewiss, unsere beiden Staaten haben nicht das alleinige Verdienst am Erfolg der Europäischen Union. Aber schon Konrad Adenauer und Charles de Gaulle haben die Entwicklung der deutsch-französischen Zusammenarbeit und Freundschaft von Anfang an in den Dienst der europäischen Einigung gestellt und dies in der gemeinsamen Erklärung zum Élysée-Vertrag von 1963 festgelegt. Alle ihre Amtsnachfolger haben dies bestätigt, nicht nur mit Worten, sondern tatkräftig und wirkungsvoll. Vor 10 Jahren beendeten die Völker Osteuropas und die Menschen in der DDR die Teilung unseres Kontinents in zwei gegnerische Blöcke. Parallel dazu fielen auch die Würfel für die Europäische Währungsunion. Die erste demokratisch gewählte Regierung der DDR schrieb in ihr Programm, dass die deutsche Einheit die europäische Integration befördern solle. 10 Jahre später stehen wir nun vor der Herausforderung einer enormen Erweiterung der Europäischen Union. Und wir wissen alle, dass diese Erweiterung nur ein Erfolg werden kann, wenn ihr institutionelle Reformen vorausgehen und wenn die Beitrittskandidaten tatsächlich alle Kriterien für eine EU-Mitgliedschaft erfüllen. In diesem geschichtlichen Moment steht Europa im Zentrum öffentlicher Debatten und schwieriger Entscheidungen. Wir wünschen Frankreich für seine bevorstehende Ratspräsidentschaft deshalb nicht nur die Weisheit und die glückliche Hand der Grande Nation, sondern wir wissen auch, dass wir erneut für den Realitätsgehalt des Bildes von Deutschland und Frankreich als Motor der europäischen Einigung den Beweis antreten müssen. Der Deutsche Bundestag wird seinen Beitrag dazu leisten. Europa hat die ökonomische, die wissenschaftliche und technologische Kompetenz, um im globalen Wettbewerb einen Spitzenplatz einzunehmen. Europa hat zudem seit der Französischen Revolution eine freiheitliche und menschenrechtliche Tradition, die sich viele Völker zum Vorbild nehmen. Mit diesen Pfunden können wir wuchern, wenn wir unsere Kräfte fester bündeln, nicht zuletzt zum Nutzen der Freiheit, des Wohlstands und der Sicherheit der europäischen Völker selbst. Wir dürfen aber zugleich niemals aus dem Auge verlieren, dass die Europäerinnen und Europäer, darunter auch viele Franzosen und Deutsche, immer wieder aufs Neue von den Vorteilen der europäischen Integration und der Erweiterung der Union überzeugt werden wollen, überzeugt werden müssen. Für die jungen Demokratien Osteuropas ist es vielleicht sogar mehr noch als für die traditionsreiche französische Demokratie von Bedeutung, wie sich die Institutionen der Europäischen Union bürgerschaftlicher Kritik und Kontrolle stellen. Wie es um die Mitsprache und Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten bestellt ist. Die möglichen Antworten auf diese Fragen beschränken sich nicht alleine auf das Europäische Parlament, dessen Arbeit und Zuständigkeit natürlich ganz wesentlich ist. Sie liegen auch in der Perspektive eines Begriffs und einer Zielvorstellung, die die Verträge von Maastricht und von Amsterdam umreißen. Ich spreche hier vom Grundsatz der Subsidiarität. Die europäische Integration wird den Bürgerinnen und Bürgern nicht ihre Einflussmöglichkeiten nehmen, aber sie könnte Gefahr laufen, sie auf eine sehr hohe, sehr abstrakte Ebene zu verlagern. Dem soll das Subsidiaritätsprinzip entgegenwirken. Im freiheitlichen, demokratischen Staat wird sinnvollerweise gefragt, was die Bürgergesellschaft selbst regeln kann und was staatliche Regulierung überantwortet werden muss. Diese Debatte ist nie wirklich beendet und wird immer neu geführt. Auf die Union übertragen bedeutet das, immer wieder zu fragen, welche Probleme wirklich und unbedingt auf europäischer Ebene geregelt werden müssen und welche vielleicht doch viel effizienter, viel bürgernäher, demokratischer und transparenter auf nationalstaatlicher Ebene und in den Gebietskörperschaften zu regeln sind, die sich die europäischen Nationalstaaten geschaffen haben oder aus denen sie, wie die Bundesrepublik, gebildet worden sind. Es kommt darauf an, ob wir uns zuerst fragen, was wir selbst lösen können, oder ob wir nur fragen, welche Politik als nächstes nach Brüssel delegiert werden kann. An der Erarbeitung einer europäischen Verfassung, die nicht nur die individuellen und politischen Freiheitsrechte der Bürger schützt, sondern die sich zugleich am Prinzip der Subsidiarität orientiert, müssen alle mitwirken, ganz gleich, ob sie in der Tradition zentralistischer Nationalstaaten oder föderalistischer Bundesstaaten leben. In diesem Sinne braucht Europa eine Intensivierung der Debatte darüber, wie Subsidiarität praktiziert, wie sie organisiert und wie sie verankert werden soll. Diese Debatte darf nicht alleine eine der politischen Klasse bleiben. Vielmehr muss sie unsere gesellschaftliche Öffentlichkeit einbeziehen und sie muss auf die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit zielen. Die Außenminister Deutschlands und Frankreichs haben in einem beginnenden intensiven Dialog einen neuen Anfang für eine solche Diskussion über den Tag hinaus gesetzt. Damit wird erneut unterstrichen, dass unsere Länder darum bemüht sind, gemeinsam der Motor der europäischen Integration zu bleiben. Und es ist dieser Geist der offenen, der inspirierenden Debatte, die andere einlädt und andere einbezieht, der unser Verständnis und unsere gemeinsame Rolle in Europa bestimmt. In diesem Sinne, Herr Staatspräsident Chirac, freuen wir uns, Ihr Gastgeber sein zu können und freuen wir uns auf Ihre Rede.
Monsieur le Président du Bundestag,
Herr Bundestagspräsident,
Monsieur le Président fédéral,
Herr Bundespräsident,
Monsieur le Chancelier,
Herr Bundeskanzler,
Mesdames et Messieurs,
meine Damen und Herren Abgeordnete,
et permettez-moi
und gestatten Sie mir ebenfalls, insbesondere auch die Abgeordneten der französischen Nationalversammlung, die hier anwesend sind, ebenfalls zu begrüßen.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président,
für diesen Augenblick, den weder meine Landsleute noch ich vergessen werden, bin ich Ihnen, Herr Präsident, sehr verbunden.
Merci de m'avoir invité
ich danke
à
Ihnen, dass Sie mich dazu eingeladen haben,
la représentation allemande,
hier in diesem Gebäude,
ici, dans ce palais qui
das von
porte
den
la
Leiden
marque des souffrances
Ihres Landes gezeichnet
pays.
Ist,
mais qui aujourd'hui
aber in neuem Glanz das moderne Deutschland verkörpert, vor den deutschen Volksvertretern zu sprechen. Ein halbes Jahrhundert lang war der nie wieder aufgebaute Reichstag, diese klaffende Wunde im Herzen des zerstörten und geteilten Berlins, ein Symbol für den Schmerz und die Erwartung eines ganzen Volkes. Ein Symbol auch für ein gespaltenes Europa. Als Deutschland und im Gefolge auch unser Kontinent seine Einheit wiedererlangt hatte, ließ sich die deutsche Demokratie, was ganz selbstverständlich war, hier wieder nieder und knüpfte somit an die Geschichte an, deren tragisches Kapitel endlich zu Ende ging. Sie haben es schon erwähnt, ich gehöre zu denjenigen, die immer gehofft haben und dass Deutschland seine Einheit und seine Hauptstadt wiedererlangen werde, die auf diesen Zeitpunkt gewartet haben. Dass ich der erste ausländische Staatschef bin, der hier von diesem Pult aus zu ganz Deutschland sprechen kann, bewegt mich zutiefst. Zu Deutschland, unserem Nachbarn, unserem Feind von gestern und unserem Weggefährten von heute, zu wiedervereinigten Deutschland, zu dem Deutschland, das zu sich heimgekehrt ist. Heute denke ich an alle diejenigen, die es ermöglicht haben, dass der Traum mehrerer Generationen von Deutschen Wirklichkeit wurde. An diese Männer mit Überzeugung und Weitsicht, die ihrem Volk dabei halfen, an seine Zukunft zu glauben. An diejenigen, die der Bundesrepublik in der Stadt am Rhein, die sie aufnahm, ihre Institutionen und ihre Werte gaben. An diejenigen, die das nur noch aus Ruinen bestehende Land wieder aufrichteten und wieder aufbauten, die um den Preis unermesslicher Intelligenz, Arbeit und sehr großen Opfer gegenüber der Welt Zeugnis eines außergewöhnlichen Erfolges ablegten. An diejenigen, die Deutschland seinen Platz unter den bedeutendsten Nationen zurückgaben. In erster Linie denke ich aber an die Staatsmänner, die bei Ihnen wie auch bei uns mit der historischen Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich begannen. Welche Kühnheit und welchen Mut mussten sie aufbringen, um unmittelbar nach dem Kriege in der Sprache des Vertrauens und der Zusammenarbeit miteinander zu reden. Ein Wunder ist auch, dass unsere beiden Länder in jeder wichtigen Phase die Männer fanden, die die Annäherung festigten und immer weiter voranbrachten. Anfangs waren es Konrad Adenauer und General de Gaulle, die das Gebot der Geschichte zu erkennen und diesen Weg,
je dirais même forcé, ce chemin
den wir nun gemeinsam beschreiten, zu ebnen vermochten und wollten.
Willy Brandt, et à Georges Pompidou. Je pense aussi à Helmut Schmidt et à Valéry Giscard d'Estaing qui ont fait grandir la solidarité franco-allemande et franchir de nouvelles étapes à l'Europe. Enfin, je veux saluer ici Helmut Kohl et lui dire que l'œuvre immense qu'il a accomplie avec François Mitterrand pour renforcer encore la cohésion et l'identité européenne reste gravée dans la mémoire des Français.
Wie auch alle Europäer bleiben wird.
Il y a bientôt 40
es werden bald 40 Jahre her sein, dass General de Gaulle bei seinem Besuch in der Bundesrepublik Deutschland
die deutsch-französische
Freundschaft mit folgenden Worten beschwor:
notre
unsere Annäherung
puis notre
und danach unsere Union,
événement
die zu den herausragenden Ereignissen in der ganzen Geschichte zählen, haben wir in die Wege geleitet, um gemeinsam handeln zu können.
L'Union.
Die Union,
pour damit auf dem alten Kontinent ein Damm entsteht,
der mit seiner Stärke, seinem Wohlstand und seiner Autorität den Vereinigten Staaten ebenbürtig ist. Die Union, damit ganz Europa zum gegebenen Zeitpunkt zu einem ausgewogenen Kräfteverhältnis zurückfinden und seinen Frieden und seine Entwicklung sichern kann. Die Union schließlich, fügt er hinzu, und vielleicht vor allem wegen der immensen Aufgabe, die die Welt zur Erziehung menschlicher Fortschritte zu bewältigen hat und bei der die Bündelung der europäischen Werte, unserer Werte, das wichtigste Element sein kann und sein muss. Meine Damen und Herren, 40 Jahre sind seitdem vergangen. An diesem Ziel, das weitgehend verwirklicht ist, müssen wir festhalten. Erstens, Wohlstand in der Europäischen Union, die heute weltweit größte Wirtschafts- und Handelsmacht,
c'est un
ein Riese im Bereich der Forschung und der Innovation.
La coopération,
diesen Erfolg verdanken wir der Zusammenarbeit, dem Wetteifer und der Synergie zwischen Deutschland und Frankreich, die hierbei einer der stärksten Motoren waren. In einer Zeit, in der Konzerne entstehen, die international wettbewerbsfähig sind, wenden sich Deutsche und Franzosen ganz selbstverständlich einander zu.
Nous avons franchi une étape historique.
Mit der Einführung des Euro haben wir eine historische Etappe vorgelegt. Ebenfalls ein Vorhaben, das von Anbeginn vom deutsch-französischen Tandem getragen und das mit Erfolg verwirklicht wurde. Mit dem Euro haben wir den großen europäischen Binnenmarkt vollendet und die Voraussetzung für eine außerordentliche Beschleunigung unseres Handels geschaffen. Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Bürger das Gefühl haben, ein und demselben Wirtschaftsraum und darüber hinaus ein und demselben politischen und menschlichen Gefüge anzugehören. Die Europäer haben nunmehr eine gemeinsame Währung. Zweitens gilt es, ein ausgewogenes Kräfteverhältnis sowie Frieden auf dem ganzen Kontinent herbeizuführen und seine Entwicklung zu sichern. Dass die Union auf diejenigen Europäer, die so lange von uns getrennt leben mussten, eine derartige Anziehungskraft ausübt, ist sicherlich der beste Beweis für den Erfolg dieses europäischen Aufbauwerks. Tagtäglich führt uns der großartige Erfolg der Europäischen Union immer mehr vor Augen, wie absurd und unerträglich der Fortbestand totalitärer Regime vor unseren Toren und die Teilung unseres Kontinents, insbesondere in Deutschland, waren. Ganz Europa erinnert sich an diese wundervollen Stunden, diese wundersamen Stunden, als sich Ost- und Westberliner der Mauer der Schande trotzend zusammenfanden und den unterdrückten Völkern das Signal der Freiheit sandten. Schließlich das Europa als Aktivist und Akteur im Dienste des weltweiten Fortschritts. Was Deutschland und Frankreich sowie ihre Partner bewog, sich zusammenzutun, ist selbstverständlich der sehnliche Wunsch ihrer Völker nach Frieden. Dem europäischen Projekt verlieh aber auch, vielleicht sogar in erster Linie, eine gewisse Vorstellung vom Menschen, seine Dimension von Freiheit, Würde, Toleranz und Demokratie. Der Union angehören heißt deshalb auch, sich vorbehaltlos zu den ihr zugrunde liegenden Idealen und Werten zu bekennen. Gehör verschafft sich die Europäische Union über ihre Grenzen hinaus. Sie setzt sich für eine ausgewogenere Organisation des Welthandels ein, die zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen beiträgt und die kulturelle Vielfalt in der Welt achtet. Sie setzt sich für eine wirkliche Solidarität zwischen reichen und armen Ländern ein und gibt mit ihrer aktiven Entwicklungshilfepolitik ein gutes Beispiel. Sie setzt sich für den Frieden und die Beendigung von Barbarei ein und handelt dementsprechend. Hierbei denke ich selbstverständlich an unser gemeinsames Engagement in Bosnien und in Kosovo, bei dem der eigentliche Sinn unseres europäischen Projektes, wie Sie und wie wir es verstehen, seinen Niederschlag findet. Dieser ethische Anspruch, dem zu genügen wir uns gemeinsam verpflichtet haben, rechtfertigt es in unseren Augen, dass sich Europa unter Achtung seiner Bündnisse künftig die Mittel für eine eigene Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Hier im Bundestag möchte ich die historische Entscheidung der Deutschen würdigen, mit der sie sich erstmals seit über einem halben Jahrhundert bereit erklärten, Soldaten zu einem Auslandseinsatz zu entsenden. Sie taten dies aus Achtung vor der Würde eines jeden Menschen. Der Wunsch Frankreich ist es, aufgrund seines, dass Deutschland in Anerkennung seines Engagements, seines Rangels als Großmacht und seines internationalen Einflusses einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat erhält. Meine Damen und Herren, in 3 Tagen übernimmt Frankreich den Vorsitz in der Europäischen Union. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe wird unser Land Beschlüsse herbeiführen müssen, die für die Zukunft entscheidend sind. Natürlich denke ich hierbei an die wichtigsten von uns zu entfassenden Beschluss, das heißt an die unerlässliche Reform unserer gemeinsamen Institutionen, die wir mit der Unterstützung, und dessen bin ich mir sicher, unserer deutschen Partner durchführen werden. Frankreich wird bedeutende Vorhaben voranbringen müssen. Hierzu gehört das Projekt der europäischen Verteidigung. Wir hoffen, dass wir hierbei neue Etappen zurücklegen können, die den beträchtlichen Fortschritten gerecht werden, die innerhalb weniger Monate, insbesondere unter dem deutschen Vorsitz, erzielt werden konnten. Wir wollen Europa auch näher an die Bürger heranführen. Jeder Einzelne muss im täglichen Leben ermessen können, welche konkreten Vorteile unsere Union mit sich bringt. Zumal diese nach Ansicht vieler Europäer zu abstrakt ist und sich nicht um ihre wirklichen Belange kümmert, wie Wachstum, Beschäftigung und Ausbildung, Justiz und Sicherheit, Bekämpfung des illegalen Drogenhandels und der Schlepperkriminalität, Umwelt und Gesundheit. Und es gibt auch noch andere. In allen diesen Bereichen müssen wir im kommenden Halbjahr weiterkommen. Ungeachtet dieser anstehenden Aufgaben müssen wir die Gründungsmitglieder unentwegt fragen, welchen Sinn und welche Zukunft Europa hat, und dürfen nie in unserem Willen nachlassen. Würdigen möchte ich deshalb den wirklich europäischen Geist, der hier kürzlich bei einer Debatte herrschte, der im wahrsten Sinne des Wortes eine existenzielle Bedeutung zukommt. Einer Debatte, bei der es um unsere Nationen und um unsere Völker, um ihre Geschichte und um ihre Identität geht und die den Aufbau unserer Gesellschaft, den Willen und die Fähigkeit der Europäer in der Union noch weiter zu gehen betrifft. Dies ist gewiss keine Kleinigkeit. Es gibt Augenblicke, in denen man Risiken eingehen, die ausgefahrenen Gleise hinter sich lassen muss. Nur um diesen Preis werden wir dieses große gemeinsame Vorhaben fortführen können. Hier in Berlin möchte ich den einzuschlagenden Weg aufzeigen, Ihnen meine Überzeugungen darlegen und gemeinsam mit Ihnen Perspektiven entwickeln. Zunächst bin ich davon überzeugt, dass die Erweiterung der Europäischen Union ein bedeutendes, legitimes und notwendiges Ziel ist. Sie ist im Gange.
Für die Beitrittskandidaten wie auch für die Mitgliedstaaten wird dies nicht einfach sein. Aber morgen werden wir am Brüsseler Verhandlungstisch 30 oder vielleicht noch mehr sitzen und in Straßburg vertreten sein und in Luxemburg vertreten sein. Die Erweiterung ist die Vollendung eines Prozesses für den Frieden und die Demokratie, die in unserem Kontinent verwurzelt sind und unseren gemeinsamen Vorhaben ihren eigentlichen Sinn verleihen. Für die Beitrittskandidaten, die bei ihrem Freiheitskampf ihre Kraft aus der Hoffnung schöpfen, sich uns eines Tages anzuschließen. Und für die Union selbst, da sie dadurch politisch und wirtschaftlich gestärkt wird. Aber trotzdem, und trotz allem ist die Richtung klar vorgegeben. Die Erweiterung darf keine Flucht nach vorne sein. Wir werden nicht zulassen, dass das europäische Aufbauwerk zunichte gemacht wird, an dem Sie und wir gemeinsam mit unseren Partnern seit fast einem halben Jahrhundert mit so viel Willen und Energie gearbeitet haben und das im Gegenzug so viel gebracht hat. Nicht nur Frieden, sondern auch wirtschaftlichen Erfolg, das uns derart stark gemacht hat. Morgen wird unsere Union nicht mehr ganz dieselbe sein. Sie wird aber wieder diese Union wird nicht mehr so sein, wie sie heute ist. Sie wird aber weder aufgeweicht werden, noch Rückschritte erleiden. Hierfür zu sorgen, ist unsere Aufgabe. Ferner bin ich davon überzeugt, dass sich das Tempo des europäischen Aufbauwerks nicht vorherbestimmen lässt. Es hängt weitgehend davon ab, inwiefern sich unsere Völker mit Europa identifizieren, sich ihm zugehörig fühlen und inwiefern sie bereit sind, innerhalb einer Solidargemeinschaft zusammenzuleben. Hier bin ich durchaus zuversichtlich, weil sich insbesondere die Jugendlichen immer mehr zu Europa bekennen. Notwendig ist meines Erachtens schließlich eine Klärung der Debatte über das Wesen der Union. Zu behaupten, es stünden sich diejenigen, die die nationale Souveränität verteidigen und diejenigen, die deren Ausverkauf betreiben, gegenüber, käme einer Verfälschung der Wahrheit gleich. Weder Sie Deutschen noch wir Franzosen wollen einen europäischen Superstaat, der an die Stelle unserer Nationalstaaten treten und deren Ende als Akteure auf der internationalen Bühne markieren würde. Aus unseren Nationen, in denen wir verwurzelt sind, schöpfen wir unsere Identität. Die Vielfalt ihrer politischen, kulturellen und sprachlichen Traditionen ist eine der Stärken unserer Union. Auch in Zukunft werden die Nationen die wichtigsten Bezugspunkte unserer Völker darstellen. Sie abschaffen zu wollen, wäre genauso Absucht wie zu leugnen, dass sie bereits einen Teil ihrer Souveränitätsrechte gemeinsam wahrnehmen und dies auch weiterhin tun werden, weil dies in ihrem Interesse liegt. Ja, die Europäische Zentralbank, der Luxemburger Gerichtshof oder die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit sind bereits Elemente einer gemeinsamen Souveränität. Indem wir diese gemeinsame Wahrnehmung von Souveränitätsrechten akzeptieren, werden wir eine neue Stärke und eine größere Ausstrahlung erlangen. Deshalb appelliere ich an alle, sich weder zu Verurteilungen oder Vereinfachungen hinreißen zu lassen. Geben wir doch zu, dass die Institutionen der Union einzigartig und spezifisch sind und es auch bleiben werden. Eingestehen müssen wir uns aber auch, dass sie noch verbesserungsfähig sind und dass die bevorstehende große Erweiterung mit eingehenden Überlegungen über die Institutionen einhergehen muss, auch nach der Regierungskonferenz. In dieser Hinsicht sollten wir bei einigen Grundsätzen Einvernehmen erzielen. Zunächst muss die Europäische Union demokratischer werden. Bislang war der europäische Einigungsprozess allzu sehr das Werk der Politiker und der Eliten. Es ist an der Zeit, dass unsere Völker wieder zum Souverän Europas werden. Die Demokratie in Europa muss insbesondere durch das Europäische Parlament und die einzelstaatlichen Parlamente mit mehr Leben erfüllt werden. Des Weiteren gilt es, ohne dies jetzt festzuschreiben, die Aufteilung der Befugnisse zwischen den verschiedenen europäischen Ebenen zu klären. Wir müssen genau festlegen, wer was in Europa zu tun hat, wobei die Entscheidungen auf der am besten geeigneten Ebene und möglichst bürgernah zu treffen sind. Kurzum, wir müssen das Subsidiaritätsprinzip endlich zur Anwendung bringen. Sorgen müssen wir ferner dafür, dass im erweiterten Europa die Fähigkeit, Impulse zu geben, bewahrt bleibt. Es muss jederzeit möglich sein, neue Wege zu eröffnen. Wie in der Vergangenheit müssen deshalb die Länder, die in der Integration weiter voranschreiten wollen, dies auf freiwilliger Basis und bei bestimmten Projekten tun können, ohne dabei von denjenigen, denen, und dies ist ihr Recht, nicht so rasch vorankommen möchten, behindert zu werden. Schließlich Europa als Macht, auf deren Entstehung wir hinarbeiten, dieses auf der internationalen Bühne starke Europa braucht solide Institutionen und einen effizienten und legitimen Entscheidungsmechanismus, bei dem
et reflétant le poids relatif des États membres. Voilà, mesdames et messieurs, les grandes orientations selon lesquelles, je crois, doit s'engager le processus de refondation institutionnelle de l'Union. Le visage de l'Europe future reste encore à dessiner. Il dépendra du débat et de la négociation, et bien sûr et surtout de la volonté de nos peuples. Mais nous pouvons d'ores et déjà tracer le chemin. La première étape, incontournable, et la réussite de la présidence française de la conférence intergouvernementale. Ne sous-estimons pas l'importance de cette conférence. Les quatre points essentiels de son ordre du jour, y compris le développement des procédures de coopération renforcée, permettront d'adapter les mécanismes de décision de l'Union à sa composition future. La réussite de la CIG est un préalable indispensable à tout progrès. Aussi, ni vous, ni nous, ne pourrions nous satisfaire d'un accord à minima, je dirais d'un accord au rabais, qui conduirait l'Union à la paralysie pour les années à venir. Après la conférence intergouvernementale, à la fin de l'année, s'ouvrira une période que je qualifierai de grande transition, au terme de laquelle il faudra que l'Union soit stabilisée dans ses frontières et dans ses institutions. Nous devrons, pendant cette période, mener de front trois grands chantiers. Celui, naturellement, de l'élargissement. Quelques années ne seront pas de trop pour conclure les négociations d'adhésion et assurer l'intégration réussie des nouveaux États membres. C'est aussi de l'approfondissement des politiques à l'initiative de ces pays que j'évoquais tout à l'heure et qui souhaitent aller plus loin ou plus vite. Rassemblés avec l'Allemagne et la France, ils pourraient se constituer en un groupe pionnier. Ce groupe ouvrirait la voie en s'appuyant sur la nouvelle procédure de coopération renforcée définie par la CIG et en nouant, si nécessaire, des coopérations hors traité, mais sans jamais remettre en cause la cohérence et l'acquis de l'Union. C'est de cette façon, naturellement, que se dégagera la composition du groupe pionnier, non pas sur une base arbitraire, mais par la volonté des pays qui décideront de participer à l'ensemble des coopérations renforcées. Je souhaite ainsi que dès l'an prochain, le groupe pionnier puisse s'atteler notamment à une meilleure coordination des politiques économiques, à un renforcement de la politique de défense et de sécurité et à une plus grande efficacité dans la lutte contre la criminalité. Faut-il que ces États concluent entre eux un nouveau traité et se dotent d'institutions sophistiquées ? Je ne le crois pas. Soyons conscients que ce serait ajouter un niveau supplémentaire à une Europe qui en compte déjà beaucoup. Et évitons de figer des divisions de l'Europe alors que notre seul objectif est de préserver une capacité d'impulsion. Il faudrait plutôt envisager un mécanisme de coordination souple, un secrétariat chargé de veiller à la cohérence des positions et des politiques des membres de ce groupe pionnier, qui devrait rester naturellement ouvert à tous ceux qui souhaitent le rejoindre. Ainsi, l'Europe, dans cette période de transition, continuera-t-elle d'avancer pendant que sera menée la préparation de la refondation institutionnelle. En effet, et c'est notre troisième chantier, je propose que, dès après le sommet de Nice, nous lancions un processus qui nous permette, au-delà de la CIG, de répondre aux autres questions institutionnelles qui se posent à l'Europe. D'abord, réorganiser les traités, afin d'en rendre la présentation plus cohérente et plus compréhensible pour les citoyens. Ensuite, définir de façon claire la répartition des compétences. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, et vous avez raison, des compétences entre les différents niveaux de l'Europe. Nous pourrions également réfléchir, dans le cadre de ce processus, aux frontières géographiques ultimes de l'Union. Préciser la nature de la charte des droits fondamentaux que, je l'espère, nous aurons adoptée à Nice. Et enfin, préparer les ajustements institutionnels nécessaires, tant du côté de l'exécutif que de celui du Parlement, pour renforcer l'efficacité et le contrôle démocratique de notre Union. Cette réflexion préparatoire devra être conduite de façon ouverte, en associant les gouvernements et les citoyens à travers leurs représentants au Parlement européen et dans les parlements nationaux. Les pays candidats devront naturellement y prendre part. Plusieurs formules sont envisageables, du comité des sages à un modèle inspiré par la Convention qui rédige notre charte des droits fondamentaux. Et à l'issue de ces travaux, qui prendront sans doute quelque temps, les gouvernements, puis les peuples, seraient appelés à se prononcer sur un texte que nous pourrons alors consacrer comme la première constitution européenne. Pour que la construction européenne avance, c'est d'abord l'amitié franco-allemande que nous devons approfondir sans cesse. Nos coopérations, si nombreuses, si familières, l'étroite concertation politique à tous les niveaux de nos institutions, le riche dialogue de nos cultures, les échanges entre jeunes à la faveur de nos milliers de jumelages comme de nos apprentissages linguistiques ont tissé un lien unique, irréversible, irremplaçable. Voici plus d'un demi-siècle que nous travaillons la main dans la main. Entre nous, la réconciliation est acquise. Elle est une évidence, une réalité de la vie quotidienne si normalement inscrite dans notre paysage que nous n'en percevons plus la dimension propre. Et la nouvelle génération aux commandes la reçoit en héritage, après l'avoir apprise dans les livres, sans ressentir la même charge émotionnelle que jadis. Eh bien, retrouvons le souffle, l'élan fondateur, l'ardente nécessité de notre dialogue. Donnons-nous les lieux pour se connaître et entreprendre ensemble. Et c'est ce que j'observais depuis hier, dans les rues de Berlin, en voyant si nombreux les Allemands qui, avec le sourire, faisaient dans notre direction un geste spontané d'amitié, celui du cœur, que l'on ne retrouve pas souvent dans les voyages officiels et qui m'a beaucoup touché. Que de traits communs, que de raisons de se porter plus d'attention. Si nous avons chacun nos traditions, notre histoire, nos qualités propres, qui expliquent sans doute les formes d'organisation que nous nous sommes choisies. Si l'Allemagne est à l'aise dans son fédéralisme, qui permet une participation active et vivante des citoyens à tous les niveaux de la vie politique. Et si la France a su conserver, en la modernisant, une tradition unitaire qui contribue à la cohésion de sa communauté nationale, les défis que nous devons relever aujourd'hui sont les mêmes. Ils s'appellent croissance économique et compétitivité, mutation de notre système éducatif, défense de l'emploi, adaptation de nos régimes sociaux à l'évolution démographique, modernisation et maîtrise des systèmes de santé, de sécurité, d'environnement, d'immigration. Il suffirait de parcourir l'ordre du jour de vos assemblées et des nôtres, de suivre parallèlement les débats qui passionnent aujourd'hui nos deux pays pour mesurer l'intime parenté de nos problèmes et des attentes de nos peuples. Il nous manque encore, me semble-t-il, ce lieu privilégié où les responsables politiques, économiques, syndicaux, associatifs, représentants des médias, personnalités du monde culturel, pourraient facilement se retrouver. Où l'Allemagne et la France, en mouvement, avec leurs débats, leurs interrogations, leurs aspirations, se rencontreraient dans toutes leurs composantes. Et je propose qu'une conférence germano-française les réunisse chaque année. Ce serait le grand rendez-vous de nos deux pays où Allemands et Français embrasseraient l'avenir ensemble. Le monde de l'économie a connu ces derniers mois des progrès spectaculaires. Nos grandes entreprises ont noué de nouvelles et puissantes solidarités dans les domaines clés de l'aéronautique, de la chimie, de l'énergie, de l'assurance, des services. Hier soir, le chancelier Schröder et moi-même, nous avons rencontré leurs dirigeants. Je crois que notre priorité doit être d'encourager davantage encore cette forte dynamique d'intégration entre nos potentiels économiques et faire du tandem franco-allemand le moteur d'un puissant pôle industriel européen. Et j'appelle nos milieux économiques, avec naturellement l'appui de nos deux gouvernements, à créer une fondation où dirigeants et cadres allemands et français pourraient se rencontrer et mieux connaître. C'est peut-être ce qui nous manque le plus, la culture d'entreprise en vigueur chez l'autre. Cet esprit de partenariat nous devons le développer aussi dans les disciplines de l'esprit. Je salue la qualité comme l'importance du dialogue entre nos penseurs, nos artistes. Mais j'ai la conviction que nous pouvons lui faire gagner en intensité, en solidarité aussi, à l'heure où nous devons mener ensemble la grande bataille pour la diversité culturelle dans le monde. À votre initiative, Monsieur le Chancelier, nous avons désormais notre Académie franco-allemande du cinéma, dont la première session s'est tenue hier en notre présence. Dans le même esprit, nous avons engagé une réflexion commune sur l'avenir du livre et sur l'évolution des médias. Rendons à nos artistes, à nos écrivains, le goût et les moyens de composer et de créer chez l'autre, renouant ainsi avec la prestigieuse tradition européenne du voyage et de l'immersion. Et je propose la création à Berlin, à l'image de ce qui existe à Rome ou à Madrid, d'un lieu où nos créateurs qui souhaitent chercher l'inspiration dans cette ville, en plein renouveau, soient accueillis et trouvent les conditions propices à leur réflexion. Nous devons cultiver... Nous devons cultiver cet esprit de dialogue entre nos peuples en favorisant l'apprentissage de nos langues respectives. Je voudrais, en saluant les membres du Bundesrat ici présents, féliciter tout particulièrement les autorités des Länder qui se sont engagées avec détermination dans cette voie et ont pris des décisions exemplaires. Pour notre part, nous veillerons à ce que la langue allemande garde son statut d'excellence et son rang parmi les toutes premières langues vivantes étrangères enseignées. Enfin, je propose qu'ensemble, en cette année symbolique, nous accomplissions un geste fort en direction de notre jeunesse, en invitant 2000 de nos collégiens et lycéens à conclure leur première année d'apprentissage linguistique par un séjour de découverte du pays, des traditions, de la culture, du peuple dont ils ont choisi la langue. Monsieur le Président du Bundestag, Monsieur le Président fédéral, Monsieur le Chancelier fédéral, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ce que l'Allemagne et la France ont vécu et subi dans l'histoire ne ressemble à rien d'autre. Mieux qu'aucune nation, elles saisissent le sens profond de la paix et du projet européen. Elles seules, en forçant le cours des choses, pouvaient, en Europe, lancer le signal du rassemblement. Ensemble, au rythme de leurs retrouvailles et de la volonté de leur peuple, elles ont fait progresser l'idée européenne. Elles seules peuvent accomplir les gestes qui porteront l'Europe plus loin dans ses ambitions, dans ses frontières, comme dans les cœurs. Qui feront de l'Union ce grand espace de paix, de droit et de liberté ? Ce foyer de l'esprit digne de son héritage, cette terre que nos citoyens aimeront habiter, cultiver, faire rayonner ensemble. Vive l'Allemagne, vive la France et vive l'Union européenne.
Mitschnitt der Reden von Jacques Chirac und Wolfgang Thierse vor dem Deutschen Bundestag am 27. Juni 2000.